ich war auch wirklich stolz darauf, was meine Eltern aufgebaut haben. Also das war so, ich war dann auch mit Repräsentantin. Ich war irgendwann auch das Gesicht der Marke, weil ich mir nach der Schule mit zum Fotoshooting gekommen bin und plötzlich war ich auf den Plakaten und Bannern zu sehen. Genau, das war so, dass da immer mehr Identifikation so stattgefunden hat. Und während des Studiums habe ich auch angefangen, im Außendienst zu arbeiten und bin dann im Osten von Deutschland unterwegs gewesen, habe die Fachgeschäfte da besucht. Ja, und da ist dann so die Verbindung entstanden zum Unternehmen. Ich würde sagen, der größte Motor oder die Hauptentscheidung war einfach die Sinnhaftigkeit, die ich erlebt habe, da zu arbeiten und so einen Mehrwert zu haben. Ich habe auch während des Studiums verschiedene Praktika gehabt, aber nie habe ich dieses Gefühl gehabt, dass es irgendwie so eine höhere Wirksamkeit hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Die Zukunftsunternehmerin, meinem Podcast für Frauen, die leichter und mit Freude ihre ambitionierten Ziele im Business erreichen wollen und das auch mit einem turbulenten Team und einer lebendigen Unternehmerfamilie. Ich bin Leoba Heinzler und ich zeige dir, wie du dein Business mit Hilfe von drei Grundzutaten, nämlich Mindset, Strategie und Community, belebst und attraktiver machst, ohne Tag und Nacht zu arbeiten. Alles für dein selbstbestimmtes Leben als Zukunftsunternehmerin und deine finanzielle Unabhängigkeit. Eine passende und schöne Brille für schmale Gesichter zu finden, ist eine Herausforderung. Da sie selbst ein zierliches Gesicht hat und die Auswahl an schönen Brillen in kleinen Größen sehr eingeschränkt war, gründeten Susanne Grimsel-Rekzee und ihr Ehemann Wolfgang Rekzee vor knapp 25 Jahren Colibris Eyewear. Die Marke bietet eine der größten Auswahlen an Brillen, die an die Bedürfnisse schmaler Gesichter angepasst sind und in Manufakturen in Deutschland und Italien gefertigt werden. In dieser Podcast-Folge unterhalte ich mich mit der Tochter Elena Rekzee-Gugol. Sie ist seit 2021 gemeinsam mit ihrer Mutter Geschäftsführerin von Colibris Eyewear. Sie ist studierte Wirtschaftspsychologin und Mutter von drei Kindern. Der Wunsch, das Familienunternehmen fortzuführen, entwickelte sich während des Studiums in Berlin. So zog sie gemeinsam mit ihrer Familie 2020 zurück nach Lübeck, um die Nachfolge anzutreten. Themen wie Vereinbarung von Familie und Beruf, weibliche Führung sowie Gleichberechtigung sind für sie privat wie beruflich wichtige Themen. Ist das interessant für dich? Dann klicke auf Abonnieren, damit du keine Folge mehr verpasst. Denn hier geht es um unternehmerisches Know-how, dich als Unternehmerpersönlichkeit sowie die lebendige Dynamik im Team und der Unternehmerfamilie. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und viele neue Impulse bei dieser Episode, denn als Zukunftsunternehmerin hast du eine steile Lernkurve. Du bist Nachfolgetochter und eure Firma heißt Colibris. Das sind ja diese kleinen Vögel, die, glaube ich, auch so im Stehen fliegen können. Hat zufällig der Name was mit eurem Produkt zu tun?
Ja, zufällig ja, genau. Wir machen Brillen für Menschen, vor allem Frauen, zierlichen, also mit schmalen Gesichtern. Und genau, die Idee dazu ist vor über 30 Jahren eigentlich schon entstanden. Meine Eltern haben die Firma gegründet, weil meine Mutter so ein sehr schmales Gesicht hat und immer Schwierigkeiten hatte, eine schöne Brille zu finden, dann in der Kinderabteilung gucken musste oder auch im eigenen Brillengeschäft, also die haben auch hier in Lübeck ein Geschäft, nicht so wirklich fündig geworden ist und viele Kompromisse machen musste. Und dann haben meine Eltern gemeinsam gesagt, so geht es nicht weiter, wir wollen auch unseren Kunden und Kundinnen schöne Brillen für schmale Gesichter anbieten. Und so hat mein Vater dann vor allem den Part des Designs übernommen und gemeinsam haben sie dann diese Firma auf den Weg gebracht. Nächstes Jahr feiern wir 25-jähriges Jubiläum, also haben wir da, würde ich sagen, die größte Auswahl an Brillen für schmale Gesichter, die in Deutschland und Italien gefertigt werden.
Genau. Was ein schönes Beispiel ist für Innovation, ja? Also Brillen gibt es ja schon lange. Und schmale Gesichter auch. Aber diese Kombination ist eben genau eure Nische. Also so zwei Dinge, die es eigentlich gibt, die da sind. Neu zu kombinieren war die Geschäftsidee. Und natürlich mit deinem Vater, der Optikermeister dann war oder ist und der auch eine Menge fachliches Know-how im Hintergrund hatte, auch die Kontakte hatte, habt ihr was Neues entwickelt.
Klasse. Und die Fertigung, habe ich verstanden, ist in Italien. Und das Design und die Modelle entwickeln, das macht ihr in Lübeck. Und hat immer noch dein Vater die Federführung oder ist das inzwischen in anderen Händen?
Also das Design und die Entwicklung der Brillen findet hier in Lübeck bzw. Stockelsdorf, das ist so direkt neben Lübeck, statt. Und das macht auch weiterhin noch mein Vater und auch eine Designerin, die wir eingestellt haben. Genau, das geht so weit, dass wir da auch eine kleine Fertigung haben, wo wir dann die Prototypen bauen, die wir dann in der Familie aufsetzen, gucken, muss noch was angepasst werden, passt die Brille gut ins zierliche Gesicht, weil wir ja die Referenzen quasi selber haben. Und dann entscheiden wir uns, wenn die Brille gut sitzt, schön aussieht und den Anforderungen entspricht, in welchen Farben sie hergestellt werden soll. Und genau, alle Acetatfassungen, also das sind die Kunststofffassungen, wie die, die ich jetzt trage, die werden in Deutschland gefertigt. Da haben wir zwei Manufakturen, die das machen. Und die Metallfassungen kommen aus Italien.
Wie viele Mitarbeiter gehören jetzt dann direkt zum Unternehmen? Also die Fertigung ist ja woanders. Und bei euch, wie viele Mitarbeiter habt ihr, Mitarbeiterinnen?
Also wir sind sehr weiblich geprägt. Also wir sind knapp 20 Personen. Und davon sind 80% Frauen. Also das ist wirklich spürbar bei uns. Sind auch dadurch viele in Teilzeit beschäftigt, einfach weil wir die Möglichkeit bieten, Familie und Beruf so gut es geht zu vereinbaren. Deswegen haben wir da einen starken Fokus auf Frauen auch.
Deine Mutter ist noch Geschäftsführerin oder hat sich rausgezogen? Also auf dem Foto würde ich sagen, sie könnte noch Geschäftsführerin sein.
Auf jeden Fall. Also aktuell sind wir zu zweit Geschäftsführerin. Sie ist die Gesellschafterin und da sind wir jetzt auch am Übergang der Gesellschaftsanteile so dabei. Das geht ja alles Schritt für Schritt. Das heißt, sie ist durchaus auch noch aktiv mit dabei, aber Schritt für Schritt versucht sie, da weniger zu machen. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was du angesprochen hattest. Es ist halt ganz viel Identifikation und Lebenssinn da drin, in so einem Unternehmen zu arbeiten, was man aufgebaut hat. Und genau deswegen sind sie noch da, aber wir haben schon darüber gesprochen, wie es weitergeht. Es gibt quasi einen Zeitplan, so.
Also mir fällt in dem Zusammenhang schon auf, die Frauen, die ich begleite, die wenigen, die es gibt, in Unternehmen haben und abgeben, die sind schon fixer, also schneller. Meine Idee ist dazu, das Frauenleben ist oft vielfältiger. Also da gibt es die Kinder und irgendwann die Enkelkinder und viele haben dann auch nochmal, wo sie sagen, endlich mal Zeit für Yoga und was weiß der Kuckuck oder fürs Töpfern. Also die Frauen haben mehr Dinge nochmal, wo sie sagen, da freue ich mich drauf. Und sie haben mehr Bezüge, also sie haben mehr Beziehungen, die keine reinen Geschäftsbeziehungen sind. Das ist manchmal bei den Männern auch so, dass die fast nur Geschäftsbeziehungen haben. Und dann ist die Frage, was kommt nach den Geschäftsbeziehungen?
Ja, das ist richtig, genau. Also meine Eltern haben ja auch noch ein zweites Unternehmen und da ist mein Vater Geschäftsführer und hauptsächlich tätig und da kann ich das auch unterstützen. Diese Hypothese, dass die Frauen durchaus auch noch mehrere Facetten haben, die sie da bedienen. Und bei meinem Vater zumindest ist der Fokus sehr stark auf das Thema Arbeit und Unternehmensentwicklung so ausgerichtet. Ja.
Okay. Dein Studium lässt ja darauf schließen, dass du was anderes vorhattest. Wie kam das? Wann hast du dich für die Nachfolge entschieden? Wie kam das, du es eben schon sagst, Schritt für Schritt? Ich vermute, diese Entscheidung könnte auch ein Prozess gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall. Also nach dem Abi dachte ich erstmal, ich mache was ganz anderes. Ich habe dann FSJ Kultur im Theater gemacht, habe überlegt, ob ich Kulturmanagement studiere oder sowas in der Richtung und habe dann überlegt. Mein Vater meinte, mach doch was mit BWL, das kann man immer gebrauchen, so der Klassiker. Das war mir aber irgendwie, ich nenne es jetzt mal zu einfach, ich wollte da gerne noch was dabei haben. Ich habe mich dann für Wirtschaftspsychologie entschieden, so weil ich dachte, das hält das Feld offen der Möglichkeiten, es ist nicht ganz festgelegt und ich glaube, so ein gutes Verständnis und Gespür für Menschen in jeglichen Kontexten ist einfach immer hilfreich. Und so habe ich dann nach diesem FSJ Kultur mit dem Studium angefangen in Potsdam und Berlin. Knapp die Hochschule war dann umgezogen. Und währenddessen bin ich aber immer schon mit auf Messen gefahren. Also unser Geschäft besteht auch viel, oder vor Corona vor allem, bestand es viel darin, auf Messen die Brillen zu präsentieren. Und die Optikfachgeschäfte sind da quasi hingekommen und haben eingekauft. Und da war ich dann mit in München, Paris, Mailand, New York und so bei den ganzen Messen, wo wir ausgestellt haben. Und da habe ich dann immer schon so ein Gefühl gehabt, irgendwie ist das Ganze so sinnhaft im Familienunternehmen zu arbeiten und zu wirken. Und ich war auch wirklich stolz darauf, was meine Eltern aufgebaut haben. Also das war so, ich war dann auch mit Repräsentantin. Ich war irgendwann auch das Gesicht der Marke, weil ich mir nach der Schule mit zum Fotoshooting gekommen bin und plötzlich war ich auf den Plakaten und Bannern zu sehen. Genau, das war so, dass da immer mehr Identifikation so stattgefunden hat. Und während des Studiums habe ich auch angefangen, im Außendienst zu arbeiten und bin dann im Osten von Deutschland unterwegs gewesen, habe die Fachgeschäfte da besucht. Ja, und da ist dann so die Verbindung entstanden zum Unternehmen. Ich würde sagen, der größte Motor oder die Hauptentscheidung war einfach die Sinnhaftigkeit, die ich erlebt habe, da zu arbeiten und so einen Mehrwert zu haben. Ich habe auch während des Studiums verschiedene Praktika gehabt, aber nie habe ich dieses Gefühl gehabt, dass es irgendwie so eine höhere Wirksamkeit hat.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Was würdest du denn sagen, was für dich weibliche Unternehmensnachfolge ausmacht? Ist ja eine Abgrenzung auch vielleicht zu Nachfolgern. So, wie ist da deine Einschätzung?
Also für mich persönlich, das mag auch für jede Frau unterschiedlich sein, je nachdem, ob man sich Kinder wünscht oder nicht, war für mich auf jeden Fall ein wichtiger Faktor dabei, wie kriege ich das unter einen Hut? Auf der einen Seite Unternehmensnachfolge als Unternehmerin anzutreten und zusätzlich aber auch das Thema Familie mit einzubringen und auch erstmal anzugehen. Deswegen ist das, glaube ich, ein großer Unterschied. Ich stelle mir das immer so vor als Unternehmersohn. Hätte ich einfach gesagt, ja, easy, ich steige ein und meine Frau kümmert sich schon um alles im Hintergrund. Also ich glaube, dass dadurch, dass ich ja auch den Part Familie mit dabei habe, stellen sich ganz andere Fragen in der Gleichberechtigung, in der Elternschaft, in der Verteilung auch des Mental Loads zwischen Männern oder Eheleuten so quasi. Und deswegen sind da mehr Themen, die mitgedacht werden müssen bei weiblicher Unternehmensnachfolge aus meiner Sicht.
Also du hattest ja ein Role Model. Also deine Mutter, ihr seid ja mehrere Geschwister?
Zwei. Also ich habe noch eine Schwester, genau.
Die also auch Unternehmen mit Ehemann, das ist ja in der Regel auch kein Job, wo man dann mal so klar Feierabend hat, auch mit einem Ladengeschäft, das geht den Abend rein, ist der Samstag und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist, dass dann deine Mutter da immer mehr eingestiegen ist und dass du auch das Vorbild einer berufstätigen, engagierten Frau hattest und 25 Jahre, schätze ich ja, dass du noch klein warst.
Ja, genau. Also als Kolibris gegründet wurde, war ich so 10. Da gab es dann einen ausgebauten Dachboden, wo die Treppe aus meinem Kinderzimmer hinführte, wo das Büro war. Also so klein fing das wirklich an, wie so eine Garagengeschichte, ne? So die man so aus anderen Kontexten kennt. Auf jeden Fall war meine Mutter da auch ein großes Vorbild, wobei ich aus der heutigen Perspektive sagen würde, dass sie sich schon auch klassischer noch aufgeteilt haben. So, also mein Vater war jetzt nicht 50% zu Hause und hat sich um uns mitgekümmert, sondern der hatte wirklich den Fokus Arbeit und am Wochenende oder abends war er da. Aber meine Mutter hat das alles alleine irgendwie gestemmt. So, und ich glaube, da habe ich einen anderen Ansatz.
Genau. Ja, es ist ja für dich jetzt erstmal, schätze ich, einfach zu sehen, du hast eine Mutter erlebt und mit der Muttermilch quasi eingesogen, die hat auch noch was anderes außer uns im Kopf. Und manchmal ist ja dann so, müssen Kinder auch zurückstehen. Ist ja immer im Balance oder immer im Jonglieren, das ist jetzt gerade wichtiger. Das willst du kennen, denn du hast ja auch Kinder.
Ja, genau. Also ich habe Zwillinge, die werden jetzt bald 6 und dann noch einen 1-jährigen Sohn. Genau, und das Thema Jonglieren der verschiedenen Bedürfnisse und Ressourcen ist auf jeden Fall ein sehr präsentes Thema hier.
Also diese Selbstverständlichkeit hast du mitbekommen, auch wenn deine Eltern da ein anderes Modell gefahren haben, als du dir vorstellst. Ich höre bei dir, du stellst dir vor, als Eltern machen wir das gemeinsam. und du hast deinen Shop und ich habe meinen Shop. Ich frage einfach mal, ich vermute, es ist ein immer wieder auch ausbalancieren, was geht gerade, was ist in welchem Job gerade wichtiger und wie machen wir das am besten?
Auf jeden Fall, also das ist wirklich ein Aushandeln, auch zu schauen, wer hat jetzt in Anführungsstrichen die wichtigeren Termine. Manchmal ergibt sich das ja auch spontan morgens, dass die Kinder nicht in die Kita können oder so. Es ist ja oft nicht so planbar. Ich glaube, das lernt man auch als Eltern oder als arbeitende Eltern vor allem, flexibel zu sein. Ja, das ist definitiv eine Herausforderung. So, wenn der Alltag läuft, alle gesund sind, dann läuft's ganz gut, so, aber ja, da kommt man doch manchmal an die Grenzen und auch natürlich diskutiert man, ne, welcher Job ist scheinbar wichtiger, welcher hat die Priorität, aber bisher kriegen wir das ganz gut hin.
Also es ist schon ein großes Thema bei der Nachfolge durch Frauen, weil gesellschaftlich gibt es einfach noch andere Prägungen und es gibt noch nicht so viele junge Männer, die auch bereit sind, zumindest die Hälfte zu übernehmen oder vielleicht zu sagen, okay, du hast das Unternehmen, du hast Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, mach du das, ich trete einen Schritt zurück. Das wünsche ich mir auch anders und das wird noch ein bisschen brauchen. Was würdest du denn sagen, was ist das Besondere an der Arbeit im Familienunternehmen?
Ich glaube, dass es die Rollenvielfalt ist und das ist auch gleichzeitig die Herausforderung, glaube ich, Klarheit in der Rolle zu haben, die man da gerade ausübt und nicht, also von dieser professionellen Ebene, sei es jetzt in der Zusammenarbeit mit den Eltern oder der Co-Geschäftsführerin und dem Vater in der Rolle des Designers und der Produktionssteuerung, da in dieses Kindliche zu rutschen oder Eltern-Kind-Muster. Und auch bei uns ist es so, dass die Firma ja sehr über die Jahre gewachsen ist und die Mitarbeitenden kennen mich natürlich auch als Kind noch. So, und auch da musste ich in die Rolle der Geschäftsführerin erstmal ja reinwachsen und auch für mich die Klarheit entwickeln, dass ich als solche auch wahrgenommen werde und gut arbeiten kann, ja. Genau, das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen. Und auf der anderen Seite hat man eine unglaubliche Nähe und auch bei uns jetzt ein starkes Vertrauen einfach in der Zusammenarbeit im Familienunternehmen. Ja.
Du hast so die Überschrift Rollenvielfalt genannt und Rollenklarheit. Also das heißt, in welcher Situation bin ich Tochter von diesem Vater, von dieser Mutter? Wann bin ich gleichberechtigte Geschäftspartnerin? Wann bin ich die Nachfolgerin, die vielleicht auch nochmal einen anderen Blick auf neue Wege des Vertriebs hat, höhere Digitalisierung, Social Media, wo sich so die Generation davor manche noch schwer tun. Und dann zu Hause, wann bin ich Ehefrau und verhandle mit meinem Mann? Und wann bin ich Mutter, selbst Mutter und bin die fürsorgliche, zugewandte? Also das sind ja auch so unterschiedlicher Umgang mit den Anforderungen. Also so ein Einjähriges kann ich brauchen, dass du zap, 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 zap abarbeitest, sondern das braucht Präsenz und Gelassenheit. Habe ich mit meiner Entfaltung getroffen, so die Herausforderung?
Auf jeden Fall, ja.
Vor welchen Herausforderungen stehst du als Frau in der Nachfolge?
Ja, ich denke, du hast es vorhin auch schon genannt, so gesellschaftlich sind die Erwartungen an die Frau und die Mutter, die zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert und den Haushalt und alles, was da sonst noch so anfällt, ja, auf jeden Fall noch sehr traditionell geprägt, würde ich mal sagen. Und da muss ich persönlich auch manchmal mit so Vorurteilen kämpfen wie, das Kind kommt jetzt schon in den Kindergarten, braucht das nicht dich zu Hause? Das sind, glaube ich, so einmal die Themen, was sind die Erwartungen an Frauen? Gehen die jetzt arbeiten oder sind sie zu Hause? Ich glaube, das ist die größte Herausforderung eigentlich.
Elena, meine Tochter ist 34, also ja, so ungefähr dein Alter. Und ich war immer voll erwerbstätig und auch in verantwortlichen Positionen. Und ich bin immer wieder schockiert, dass diese Diskussion damals sich nicht viel verändert hat. Also wir haben alle prophezeit, es wird nichts mit dem Kind und es wird in der Gosse landen. Ich muss alle enttäuschen. Ja, also weil das ist es nicht. Es ist was anderes, was Kinder brauchen. Die brauchen nicht die ständige Verfügbarkeit von Mutter, sondern eine ständige Verfügbarkeit von zugewandten Menschen und von vertrauensvollen Menschen. Eigenes Thema. Aber es ist erschreckend, dass das immer noch so Thema ist und dass du eben neben der Herausforderung, wie führe ich das Unternehmen in die Zukunft, wie kriegen wir das als Familie gut hin, eben da an einer ganz anderen Front, sage ich jetzt mal, auch noch so irgendwie, auch wenn du dich positionieren und abgrenzen musst. Ist eigentlich deine Schwester auch im Unternehmen?
Meine Schwester, die studiert aktuell noch in Berlin Optometrie. Also die hat mehr so den augenoptischen Part eingeschlagen. Genau, vorher hat sie die Ausbildung gemacht. Und sie ist auch 8,5 Jahre jünger als ich. Also die steht jetzt quasi vor dieser Entscheidung, möchte ich ins Familienunternehmen einsteigen oder nicht? Weil wir, wie ich angesprochen hatte, noch ein Brillengeschäft hier in Lübeck haben mit 30 Mitarbeitenden. Und da natürlich auch die Nachfolgefrage steht, weil mein Vater das aktuell ja leitet. Und auch da sind wir in quasi Begleitung von Coaches, dem Steuerberater, Anwälten und so weiter und so fort, damit man dann für sich einmal die gute Lösung finden kann und natürlich auch fürs Unternehmen, weil man ja einiges bedenken muss, wenn man ja auch die Zukunft der Gesellschaftsanteile und so weiter gestalten möchte.
Wenn ich mit Nachfolgen in Familien zu tun habe, es gibt ja etwas, was du ganz anders machst und ich auch höre bei deiner Schwester, wie ihr das macht. Ich gebe immer den Rat, doch ein paar Jahre nochmal woanders reinzuschnuppern. Mhm. Sicherlich ist so ein Studium eine gute Möglichkeit und mit Wirtschaftspsychologie hört man auch in deinen Erzählungen, dass du viel über dich und die Situation nachgedacht hast. Ja? Und mein Rat ist immer ein paar Jahre woanders mal was anderes sehen, denn auch von der normalen Entwicklung in einem bestimmten Alter müssen Heranwachsende Dinge anders machen, als Mutter und Vater gemacht haben und Neues ausprobieren. Und dann kann man wieder sagen, okay, da gibt es Dinge, die mir kostbar sind, die trage ich gerne weiter. Worüber hast du so eine gesunde Distanz gekriegt, um es neu bewerten zu können?
Ich glaube, mir hat der Abstand sehr gut geholfen, dass ich bis 2020 in Berlin gewohnt habe, da auch die Familie gegründet habe und erst dann mit diesem räumlichen und perspektivischen Abstand zurückgekehrt bin. Also das hat, glaube ich, geholfen. Ich persönlich habe jetzt nicht noch groß woanders gearbeitet. Ich glaube, das macht meine Schwester ein bisschen anders. Sie hat auch die Ausbildung in einem anderen Geschäft gemacht, also nicht im Familienbetrieb. Sie arbeitet jetzt gerade auch an der Charité noch nebenbei und hat da quasi andere Eindrücke, genau, glaube ich, ist aber auf jeden Fall hilfreich, um auch für sich selbst die Klarheit zu haben, was sind meine Werte, was möchte ich an Werten, Kompetenzen, Fähigkeiten in das Unternehmen einbringen und auch da wieder, ich glaube, Klarheit ist so ein zentrales Thema, zu wissen, ne, was soll neu werden, was bewahre ich und wie kriege ich diese Transformation hin, genau, dafür hilft der Abstand und auch was anderes zu sehen auf jeden Fall.
Okay. Mhm. Also das finde ich nochmal einen wichtigen Aspekt, diese räumliche Trennung auch. Denn es gibt nach wie vor schon traditionelle Familienunternehmen, die dann fast auf einem Hof wohnen und die Ausbildung im Betrieb machen. Und da fehlt einfach nochmal die Impulse von woanders. Es kann ganz anders gehen und ganz anders sein. Aber ja, okay. Und natürlich auch so ein Studium, auch jetzt gerade in dem Fachbereich Wirtschaftspsychologie, auch nochmal der Selbstreflexion ja sehr hilft und dient und dann so das eine oder andere geklärt werden muss. Okay.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich mache jetzt auch gerade noch eine Ausbildung zur systemischen Coachin, einfach weil ich glaube, dass das sowohl mir zur Selbstreflexion und zum Verständnis, wie wirkt alles miteinander, hilft und auch für die Transformationen, die ja einfach im Unternehmen stattfinden, sei es kulturell, strukturell, wie auch immer, ja, super hilfreich ist, da Kompetenzen auch zu haben.
Elena, das ist ein Phänomen, was mir auffällt, dass ganz viele Nachfolgerinnen eine Coach-Ausbildung haben. Und natürlich systemischer Coach ist nochmal besonders sinnvoll, um zu verstehen, dass eben Unternehmen ein anderes System ist als Familie. Also gerade in Beratungen von Familien, die Mütter sind das, die oft so unter Druck stehen, sagen, ich versuche das alles irgendwie und es klappt oder es ist einfach schwierig, denen die Tränen in die Augen steigen, wenn ich sage, ne, der Versuch, allen Kindern gerecht zu werden, die immer das Gefühl haben, es ist die Quadratur des Kreises. Es ist nicht nur ein Gefühl, wir kriegen das nicht hin, also ein individuelles Befinden, sondern ein Unternehmen und eine Familie gut in die Zukunft zu führen, ist manchmal die Quadratur des Kreises, ja, weil die Systeme sich widersprechen. Ich habe noch keinen Nachfolger erlebt, wo ich das mitgekriegt habe, dass der eine Coach-Ausbildung macht. Das finde ich wirklich ganz spannender Aspekt, ja. Klasse, schön. Also vor Jahren, als ich in deinem Alter war, war eher so der Punkt, naja, Englisch ist die zweite Muttersprache, muss man dann irgendwie können. Das ist heute so geworden, ja, das ist keine besondere Qualifikation mehr. Ich glaube, dass die Kompetenz der Zukunft sein wird, die Kommunikationskompetenz zu haben, die man eben bei einer Coach-Ausbildung lernt. Sich selber verstehen, die Interaktion besser einschätzen zu können. Was geht bei mir ab, was beim anderen? Klasse. Mhm. Schön. Also neben der Geschäftsführung, den Kindern und...
Und alle anderen auch noch das. Ja, aber das ist, glaube ich, was mir schon immer wichtig war, mich selbst weiterzuentwickeln und so dazuzulernen. Das ist auch so ein Motor auf jeden Fall. Und ist ja auch schön, wenn alle davon profitieren können. Ne? Dann denke ich mir so im Unternehmen. Und wie du ganz am Anfang auch ansprachst, dreht sich die Welt halt immer schneller. Und das sind Riesenherausforderungen, vor denen alle stehen. Und auch da ist es, glaube ich, gut, ja, Menschen gut durch diese Zeit begleiten zu können, auch zu verstehen, auch im Unternehmen natürlich diese schnellen Veränderungen und so gut begleiten zu können.
Du hast es schon eben angesprochen, ihr habt externe Unterstützung bei der Nachfolge. Und auch nochmal, du hattest das vorhin auch, es ist Schritt für Schritt, es ist ein Prozess, es ist nichts, was man mal eben nebenbei macht, sondern du hast das ja sehr schön beschrieben, wie es bei dir eine Entwicklung war. So, wenn ich jetzt deine Mutter und deinen Vater fragen würde, könnte ich mir vorstellen, dass sie schon vor 10, 12 Jahren dachten, das könnte was sein für sie, aber vorsichtig, nicht zu dolle, keine Ahnung, ja, aber das ist ja oft so der Punkt, es vielleicht angesprochen haben, ich weiß es nicht genau, musst du gleich nochmal sagen, wie da euer Prozess war. Und dann eben, dass du die Klarheit gewonnen hast und gesagt, mach das. So, und dieser eigene Prozess, der Prozess bei deinen Eltern, eventuell auch bei deiner Schwester, die sich das eine oder andere auch abgeguckt hat oder überlegt hat, wie sie sich dazu positioniert nach deiner Entscheidung. Was würdest du sagen, was braucht es an externer Unterstützung?
Ja, ich glaube, das kommt natürlich sehr auf die Familie drauf an, auf das, wie man miteinander spricht und wie klar sich jede Rolle oder jede Person da auch schon ist, was sie möchte und wie sie sich das vorstellt. Wir haben halt festgestellt, dass es schwierig ist, sich zusammenzusetzen am Küchentisch quasi und zu sagen, so, das ist jetzt unser Plan, so stellen wir uns das vor und dann machen wir das einfach mal so, weil man auch im Arbeitsalltag so schnell wieder in vorherige Muster zurückfällt, wenn man da nicht regelmäßig reflektiert und vielleicht in Workshops gemeinsam schaut, was haben wir schon geschafft und was soll noch anders werden, was braucht jede Person auch, vor allem auch die abgebende Generation zum Loslassen. Und deswegen bin ich auf jeden Fall eine große Befürworterin, sich sowohl für den, sag ich mal, eher formelleren Part wie Anteilsübertragung und die Geschäftsführungsordnung und so weiter, halt da, sei es jetzt anwaltliche und Steuerberater, Unterstützung zu holen, aber auch für das eher menschliche und den weicheren Part, ja, halt mit Coaches vielleicht zusammenzuarbeiten. Wir haben jetzt eine, die uns alle begleitet. Man kann sicherlich auch überlegen, ob jede Person jemanden für sich sucht, der passt oder die passt. Genau, und für uns sind das immer sehr schöne und wertvolle Termine, die wir da haben, weil man einfach viel tiefer in Themen eintauchen kann, die im Arbeitsalltag keinen Raum finden, wofür keiner Zeit hat. Und deswegen sollte man nicht nur quasi die Struktur fachlich begleiten lassen, sondern auch das Wie wollen wir arbeiten.
Das Programm geht gleich weiter. Möchtest du zwischen den Podcast-Folgen kostenlos die interessantesten Beiträge, Tools und Inspirationen erhalten, mit denen du dein Unternehmen und deine eigene professionelle Entwicklung besser steuern kannst? Jede Woche erhältst du von uns geballte Impulse für dein Business per E-Mail. Lass dich immer wieder inspirieren. Wenn dir meine elektronische Post dann doch irgendwann nicht mehr gefällt, kannst du dich mit einem Klick wieder abmelden. Schließ dich den fast 1000 Zukunftsunternehmerinnen an und abonniere unseren Impulsletter unter www.lioba-heinzler.de/newsletter und wir sprechen uns in deinem Postfach.
Super. Und also deine Mutter und dein Vater, vermute ich, haben lange Zeit die Dinge am Küchentisch verhandelt. Also das ist ja, wie machen wir es jetzt am besten? Das ist ja, lässt sich ja nicht so gut auf Besprechungszeiten. Also so, ihr habt einmal die Begleitung, ich höre Workshops, das heißt irgendwie ein halber Tag oder Tag, einmal im Quartal, im halben Jahr, keine Ahnung. Kannst du noch was zu sagen, in welchen Abständen? Und wie macht ihr intern auch Meetings? Das ist ja oft die Gefahr bei Familien, dass viele Tür- und Angelgespräche, da reden wir mit dem einen schnell und dann mit dem anderen und so wird viel geredet, selten sind alle auf einem Stand. Wie macht ihr das?
Ja, wie du es beschreibst, ist es auch bei uns lange Zeit gewesen oder ist auch häufig immer noch so, dieses Zwischendurch und Tür und Angel und die Kinder sind nachmittags zum Spielen bei meiner Mama und dann spricht man nochmal kurz über die Firma, aber da sind wir auch dabei, das Ganze besser zu strukturieren und regelmäßige Meetings einzuberufen. Das ist auch so ein Ding von Routinen, glaube ich, das verschwindet dann immer mal wieder und dann erinnern wir uns dran, dass es doch sinnvoll ist, sich regelmäßig geschäftlich quasi zu treffen und auszutauschen. Und ja, deswegen, das ist auf jeden Fall was, was schnell ins Private rutscht, aber auch das ist dann wieder die Klarheit zu sagen, nein, sonntags beim Frühstück reden wir nicht über die Firma, sondern das haben wir am Dienstag um 10 oder wann auch immer. Du fragtest noch, wie regelmäßig wir diese Workshops oder die Begleitung haben. Also ich habe Anfang des Jahres quasi relativ regelmäßig Einzelsettings gehabt mit der Coachin, die also einmal im Monat ungefähr, was mir nochmal so einen richtigen Schub auch gegeben hat in meiner Klarheit und auch ja mir wirklich gut getan hat. Und die anderen haben wir so, würde ich sagen, einmal im Quartal ungefähr.
Wäre jetzt so beides, was ich sagen würde, super, super Abstände. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass die Arbeitsweise der Menschen in meiner Generation oft diese, ich nenne es Maulwurf, ist. Also man hat ganz viel auf dem Schreibtisch und oder To-Do-Liste, man arbeitet da ab und kriegt eine Menge bewegt an Dreck beim Maulwurf, aber ist auch ein bisschen blind. Ja, so. Viele vergessen, dass es eben immer wieder sowas wie einen Adlerblick braucht. Nochmal von der Höhe, also von oben nach unten zu gucken, alles im Blick zu nehmen, zu gucken, wo läuft es, wo hakt es, wo müssen wir nachjustieren. Und da sind natürlich so Workshop-Tage großartig, wo ich finde, es braucht eigentlich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin, ab und zu rausziehen, auch in einem anderen Setting. Ich hoffe, ihr gönnt euch ein schönes Hotel.
Das machen wir, genau.
Ja, um raus aus dem üblichen Setting, um nochmal den Geist wandern zu lassen, um Ideen zu entwickeln und dann wieder zu gucken, ja, wie arbeiten wir es ab? Der Alltag ist halt manchmal Maulwurf. Das finde ich klasse, wie ihr da dran geht und das aufgesetzt habt. Wir hatten es schon angesprochen, trotzdem habe ich es nochmal. Wie macht ihr Vereinbarkeit Kinder- und Unternehmensleitung? Es gehört ja immer auch, also eine Vorstellung von dir dazu und ein Partner, der sich zuständig fühlt.
Glücklicherweise habe ich einen Partner, der da auch sehr viel Wert auf Gleichberechtigung legt. Der hat auch einen sehr verantwortungsvollen Job, der nicht so viel Flexibilität bietet wie meiner. Deswegen ist das natürlich immer so ein bisschen Verhandlungssache und wo man dann selbst aufpassen muss, dass ich jetzt nicht mehr zurückstecke, in Anführungsstrichen, als er. Aber das kriegen wir in Summe schon ganz gut hin. Und jetzt im ersten Lebensjahr des jüngsten Familienmitglieds habe ich das auch viel so gemacht, dass ich ihn einfach mit zur Arbeit genommen habe. Und dann hatte ich halt alles, was ich brauchte, mit in meinem Büro. Das ging am Anfang noch ganz gut, als er nicht mobil war und nicht so viel entdecken wollte. Wurde immer ein bisschen schwieriger, aber dann ist zum Teil auch meine Mutter mit eingesprungen und hat dann mal aufgepasst. Aber von meiner ursprünglichen netten Idee, irgendwie dreimal die Woche ins Büro zu fahren, wurde es dann, glaube ich, in Summe im Durchschnitt einmal die Woche und den Rest habe ich halt von zu Hause dann besser machen können als vor Ort. Aber das wird jetzt dann durch den Kindergarten natürlich, kriegt es mehr Struktur und ist einfacher. Und jetzt gerade habe ich auch die glückliche Situation, dass mein Mann 2 Monate Elternzeit hat, sodass ich jetzt quasi einmal die Rollen ganz wechsel und ganz arbeite und er zu Hause ist. Also empfehle ich auch jedem, damit der andere Partner auch weiß, was das bedeutet, zu Hause alles so zu stemmen. Und ich glaube, also wenn ich das Kind mit zur Arbeit genommen habe, waren auch alle Mitarbeiterinnen ganz abgelenkt von der Arbeit, muss man sagen. Da waren alle bei meinen, also ist ja groß geworden und dann war das wie so ein gemeinsames Kinderhüten.
Was würdest du denn sagen? Welche Kompetenz ist für eine Geschäftsführerin eines Familienunternehmens entscheidend?
Ich glaube, das Thema Rollenklarheit ist einfach eine ganz wichtige, ja, ich weiß gar nicht, ob man jetzt direkt Kompetenz sagen würde, aber dafür zu sorgen, dass Rollenklarheit herrscht und man auch ja für sich weiß, was man tut, das ist, glaube ich, sehr wichtig, um in allen Lebensbereichen glücklich und zufrieden zu sein. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ich habe letzte Woche so eine kleine Umfrage bei LinkedIn gemacht, was denn die wichtigsten Kompetenzen einer Unternehmerin sind. Und man kann dann nur 4 Dinge eingeben. Kaufmännische Kenntnisse, Fachkompetenz und unter anderem auch Lernbereitschaft und Reflexionsfähigkeit. Das hat mit Abstand die meisten Punkte bekommen. Also das ist, ja, ich glaube, 75% war da das Thema. Das ist im Bewusstsein auf der einen Seite, auch so, wie du das sagst. Und auf der anderen Seite ist die Ausrichtung im Alltag oft eine ganz andere. Was würdest du denn sagen? Was sind denn die größten Fehler bei einer Unternehmensnachfolge?
Ich glaube, wenn man da blind reingeht, also ich glaube, man sollte wissen, was man tut. Das ist auch was, was man, glaube ich, als Frau lernen muss, in Konflikte zu gehen. Also Konfliktscheue ist auf jeden Fall schwierig, weil es ganz vieles gibt, was verhandelt werden muss, ausgesprochen werden muss, sei es bei zukünftigen, ja, Entwicklung des Unternehmens. Also vom ganz Kleinen bis ganz Großen gibt es quasi Themen, die verhandelt werden müssen. Und ich glaube, das kann zu Schwierigkeiten führen, wenn man da sich nicht traut, in Konflikte auch zu gehen und die auszuhalten.
Ich würde gerne da nochmal einsteigen bei der Konfliktfähigkeit, weil es geht ja darum, immer wieder Weichen zu stellen. Und das ist gut, wenn man das mit seinen Leuten diskutiert, machen wir es so, wenn alle einer Meinung sind und das geht in eine Richtung, ist ja prima. Wenn es aber dann ist, okay, das ist eine gute Möglichkeit und das ist eine gute Möglichkeit. Selten ist es ja so ganz eindeutig und es gibt in der Regel immer mehr als eine gute Option, ist ja dieses nicht entscheidend der größte Hemmschuh. Also das, dann geht es nicht weiter. Und wenn ich eine Entscheidung fälle in die eine Richtung, heißt das, die anderen, der andere ist vielleicht geknickt. Ja? Und da sind wir oft als Frauen noch sehr auf Harmonie erzogen und das hat einen hohen Stellenwert. Das finde ich mal einen wichtigen Punkt, ja, wieder Spannung leben können. Ne?
Genau, ja, das ist ganz viel Spannung aushalten und auch zu schauen, ne, welchen Konflikt schürt man in Anführungsstrichen, also wo gibt man Energie rein, dass sich was klärt, wo zieht man sich mehr zurück und dann, glaube ich, kann einem da auch wieder in die Quere kommen, vor allem als Frau, die dann viel Wert auf Empathie und so weiter legt und Harmonie. Wenn mein Vater das jetzt aber nicht so gut findet, die Entscheidung, so treffe ich die jetzt trotzdem oder nicht? So, also es gehört auch Mut mit dazu, Entscheidungen zu treffen und das zahlt sich am Ende aber aus.
Ja, das ist, Thema Harmonie ist ja eins, was immer wieder gerne auftaucht und wir gehen gerne in Symphoniekonzerte. Und wenn dann, je nachdem, 70 oder 140 Musiker auf der Bühne, da ist einfach Harmonie nochmal komplett was anderes, als wenn eine Soloflöte virtuos ein Stück spielt. Und so, oder auch in einem Jazzorchester. Also da ist Harmonie nochmal anders. Und da ist Musik anders harmonisch als eben bei einem Solostück. Und die Harmonie in der Vielfalt auszuhalten, ich glaube, das ist eben auch sowas mit Spannungen aushalten können und da gestalten zu können. Ja. Was ist denn dein Rat an andere Unternehmertöchter? Vielleicht die, die so noch sind, soll ich das nicht? Man hat mich gefragt, aber will ich das überhaupt? So.
Ich glaube, als erstes würde ich mein Herz fragen, also was möchte ich wirklich? Und wenn man das nicht möchte, dann auch ehrlich mit sich zu sein. Und ich glaube, die Entscheidung ist manchmal gar nicht so leicht, sich auch vielleicht dagegen zu entscheiden, weil die Erwartung vielleicht von unterschiedlicher Seite da ist. Also sich wirklich zu fragen, möchte ich das? Und dann, wie du es auch mal ansprachst, einmal den Abstand zu gewinnen, um dann als eigene Person wieder zurückkehren zu können, sei es jetzt durch fachlichen Abstand in einem anderen Unternehmen oder räumlichen Abstand. Mir hat es zum Beispiel geholfen, so als eigene Familie auch wieder zurückzukehren. Ich persönlich konnte mich so mehr abgrenzen. Und ich glaube, wenn das Thema Kinder eine Rolle spielt, ist ja auch nicht für jeden oder für jede Frau was ein Thema sein muss, dann ist das Thema strategische Familienplanung auf jeden Fall wichtig und das mit in dem Nachfolgeprozess zu bedenken, weil ich dachte auch lange so, ja, spreche ich da jetzt drüber und wann ist der richtige Zeitpunkt für Kinder? Und ich glaube, wenn man da versucht, transparent auch drüber zu sprechen und zu sagen, ja, ich möchte aber Familie haben und das steht dem nicht entgegen, Unternehmensnachfolge die Rolle anzunehmen, dann ist das wichtig. Genau, und das mit zu integrieren.
Elena, das finde ich ja spannend. Also eigentlich würde ich sagen, so die Familienplanung meiner Tochter ist ihre Planung. Ja? Das hat sie sich bisher strategisch überlegt und mal gucken, ne, so, wie sie das weiter handhaben wird. Ich halte mich eher zurück als Mutter. Könnte eine Grenze sein, die ich überschreite. Das heißt, du hast das von deiner Seite zum Thema gemacht, auch mit deinen Eltern oder ihr als Paar oder wie habt ihr das gemacht?
Ich glaube, vor allem ich für mich habe das sehr strategisch angegangen und es war ja, also die Zwillinge sind quasi mit dem Ende des Masters geboren und da war, ich erinnere mich noch daran, da ging es mit meinen Eltern darum, dass sie meinten, ja, wir müssen uns jetzt mal über die Nachfolge unterhalten und wann du dann hier wieder zurückkommst und so. Und dann war nämlich mein Satz so, ja, vielleicht werdet ihr auch erstmal Oma und Opa. Und das ist auch so bildlich vor meinem Auge. Da wusste ich das dann quasi schon, weil ich mir überlegt habe, bevor ich jetzt zurückkehre und so richtig im Unternehmen bin, Verantwortung trage und dann das Gefühl habe, ich komme da nicht mehr raus, weil Kinder passen irgendwie nicht, dann möchte ich das lieber vorher schon haben. Und wenn sie in Anführungsstrichen aus dem Gröbsten raus sind, dann kann ich auch voll in die Verantwortung gehen. Das war quasi die Idee damals. Dann kam aber doch der Wunsch auch nach den Zwillingen, das Ganze nochmal mit einem Kind erleben zu können. Und das habe ich dann schon strategischer angegangen und habe das auch mit meinen Eltern besprochen. Die habe ich jetzt nicht um ihre Meinung groß gefragt oder also sie hätten jetzt kein Veto einlegen können, aber ich habe sie mit eingebunden und habe gesagt, okay, für uns ist das ein Thema, wir wollen gerne noch ein weiteres Kind. Und dann war das auch quasi klar kommuniziert und ist zum Glück auch alles so geworden, wie es gewollt war. Und dann, ja, hat das für uns gut gepasst. Weil ich habe mir mal vorgestellt, es wäre das Schrecklichste für mich, wenn ich das Gefühl hätte, ich möchte Kinder haben, aber es passt jetzt nicht mehr rein, weil ich so viel Verantwortung habe.
Elena, ganz, ganz herzlichen Dank für deine tiefen Einblicke in deine Situation, in deinen Weg, in deinen Prozess als Nachfolgetochter. Und so, gibt es etwas, was wir vergessen haben, wo du sagst, das wollte ich noch sagen?
Ich glaube, wir haben einen guten Rundumschlag geschafft und ich freue mich, dass ich hier sein konnte.
Soweit die heutige Podcast-Folge. Alle Infos zu meinem Gast findest du in den Shownotes. Wenn dich der Generationswechsel im Unternehmen im Moment umtreibt, dann lege ich dir mein kostenloses Booklet Der Fragenkatalog zur Unternehmensnachfolge ans Herz. Du findest darin, welche Fragen du dir frühzeitig stellen solltest, wenn du ein Unternehmen erfolgreich abgeben oder übernehmen willst. Oder vielleicht ist unsere Zukunftswerkstatt das bewährte Programm für Abgeber und Nachfolgende für dich interessant? Der jahrelang verfeinerte Prozess ist eine sinnvolle Lösung für dich alleine und euch gemeinsam, denn du gewinnst ein konkretes Bild über deine Vorstellung zur Zukunft des Unternehmens. Diese bewusste Klarheit hilft dir in den Gesprächen mit den anderen entscheidend weiter. Und wenn beide Seiten das Programm der Zukunftswerkstatt bearbeiten, dann stärkt die Nachfolge eure Beziehung sowie die der Familie und fördert die Zukunftsfähigkeit eurer Firma. Den Link in den Shownotes führt dich zu den weiteren Informationen. Vielleicht ist für dich der Punkt gekommen, wo du dir für dich und dein Business Unterstützung wünschst. Dann lass uns persönlich sprechen. Buche dir ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch für deinen nächsten Schritt. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Hat dich diese Podcast-Folge angesprochen? War sie hilfreich für dich und dein Businessleben als Zukunftsunternehmerin? Oder hat dir etwas gefehlt? Möchtest du zu einem bestimmten Thema mehr wissen? Dann freue ich mich, wenn du mir eine kurze E-Mail schreibst. Ich versichere dir, dass ich deine E-Mail umgehend lese, auch wenn meine Antwort vielleicht ein paar Tage dauert. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Wenn dich diese Podcast-Folge inspiriert hat, freue ich mich, wenn du auch bei der nächsten Folge meines Podcasts Die Zukunftsunternehmerin wieder mit dabei bist. Denn gemeinsam schlagen wir zumindest eine kleine Delle ins Universum. Tschüss, bis bald!